Du darfst kein Fleisch essen. Du, je geistiger du bist, desto mehr verzichtest du. Also Ich-Reduktion als Weg der Heiligung. Und da sagt der Apostel, Gott hat das doch alles geschaffen, damit wir es mit Freude und in Dankbarkeit genießen. Und das ist ja nur das Blödeste, wenn eine Frau oder ein Mann, das gibt es ja zu gleichen Teilen, ein wunderschönes Essen bereitet und wir sagen, nein, wir wollen das Essen nicht, wir sind ja selbstlos in unserer Liebe, wir verzichten auf das Essen und der oder die hat vorher 5 Stunden in der Küche gestanden, dann ist das nicht Liebe. Wenn ich also Gottes Schöpfung verachte, wenn ich das verachte, was er liebt, dann ist das nicht heilig, dann ist das blöd. Dann ist das Sünde und ich tue ihm keinen Gefallen. Und wenn du deinen Geliebten oder deine Geliebte im Krankenhaus besuchst und bringst mit dem letzten Geld, das du hast, im Winter einen Rosenstrauß, nicht? Und mit der letzten Kraft der Krankheit springt derjenige oder diejenige aus dem Bett und zertritt die Rosen und sagt, ich möchte dir meine Liebe erweisen, indem ich alle deine Geschenke verachte, dann ziehst du einen Flunsch und bist nicht begeistert von so einer Form von Liebe. Und so geht es Gott, wenn wir meinen, Heiligung läge im Verzicht. Der Verzicht hat nichts mit Heiligung zu tun, es sei denn, der Verzicht ist irgendetwas gut. Nicht, du tust Gott keinen Gefallen dadurch, dass du sagst, jetzt leide ich mal zugunsten Gottes. Wenn du im Einsatz deiner Liebe zum Märtyrer wirst, dann ist es ja aus Liebe und zum Guten von was. Nicht, aber dieser Gedanke, Frömmigkeit bedeutet verzichten, das ist nicht gottgefällig. Nicht, es sei denn, ich verzichte auf die Sünde, aber dann ist kein Verzicht, dann gewinnst du ja dadurch. Bei Adam und Eva war es also so, sie wurden betrogen, sie wurden verführt und schon indem sie sich in Gedanken von Gott trennten, war schon der Gedanke, sollte etwas dran sein und das Aufkommen des Begehrens. Paulus beschreibt in Römer 7,7 folgende, das was Adam und Eva gedacht haben. Er schreibt es in der ersten Person, dass ich das eigentlich das Gute will und dann das Böse tut und merkt, wie eine andere Bestimmung in ihm ist, eine andere Versuchung in ihm ist, nämlich das Gesetz der Sünde und des Todes. Und er merkt, wie das Begehren in ihm hochsteigt. Und jetzt ringt er mit sich selber, nicht? Da erzählt er die Adamsgeschichte noch einmal. Und er wird getrennt im Begehren. Wie gesagt, wären Adam und Eva sofort zu Gott gerannt und hätten gesagt, dieses komische Tier erzählt uns große Geheimnisse. Was ist damit? Dann wäre es gar nicht zum Sündenfall gekommen. Es heißt ja so schön, die Sünde lauert vor der Tür, sagt Gott zu Kain, 1. Mose 4, du aber herrsche über sie. Ich habe als junger Christ gedacht, was Christus meint ist, jetzt geh an die Tür, wie bei einem Staubsauger, unser Versicherungsvertreter, nicht, und setz dich mit dem auseinander und wenn die Sünde kommt, dann sieh du zu, wie du sie wieder los wirst. Und dann machst du erstmal mit Sicherungskette die Tür auf und versuchst argumentativ auf die Sünde einzugehen. Kannst aber nicht richtig gestikulieren, dann machst du die Tür doch ganz auf und bums ist die Sünde wieder drin und du liegst auf der Nase mit blutiger Nase und sagst, Peng, wie konnte mir das passieren? Ja, das konnte dir deshalb passieren, weil die Sünde immer stärker ist als du. Die Sünde ist immer stärker als du. Stärker als die Sünde ist nur Christus. Für die Fußballer unter uns, im Glauben steht es immer 2-1. Kommt nur darauf an, für wen. Entweder du in Christus, in wir mit Christus, hat die Sünde keine Chance. Oder du spielst alleine in den Strafraum, dann schlängelt sich die Sünde dazu und schon steht 2-1 und du fliegst auf die Nase. Das heißt, du bist immer schwächer als die Sünde, deshalb setzt dich erst gar nicht mit ihr auseinander. Kampf mit der Sünde ist Flucht zu Christus. Also du kannst durchaus deine Spikes anziehen, aber nicht um zur Sünde hinzulaufen und sie zu bekämpfen und die Ärmel hochzukrempeln, sondern um zu Christus zu laufen. Und dann erlebst du Freiheit von der Sünde. Die gibt es tatsächlich. Selbst deine Lieblingssünden können hinter dir bleiben. Die müssen nicht hinter dir bleiben, damit Gott dich liebt. Er liebt dich auch, wenn du nie frei wirst von all deinen Sünden. Wenn all deine Lieblingssünden dich bis ins Grab begleiten, Gott liebt dich immer noch vollkommen. Aber Gott liebt dich nicht wegen deiner Eigenschaften, sondern mit all deinen Eigenschaften. Gott liebt dich sogar mit deinen Lastern. Das heißt nicht, dass Gott dich wegen deiner Laster liebt. Das gibt es nur bei Spediteuren, dass einer den anderen wegen der Laster liebt, nicht? Aber mit deinen Lastern. Nicht? Und es gibt ja so ein Lied, wo das einmündet und dass du mich dennoch liebst. Das kann man richtig verstehen, aber da ist die Gefahr drin, dass wir meinen, Gott könnte uns eigentlich nicht lieben. Nicht? Das ist eine Selbstüberschätzung. Gott liebt mich mit all meinen Fehlern. Die gehören für ihn dazu. Oft denkst du, da schäme ich mich jetzt, da enttäusche ich doch Gott. Ich verrate dir was, du kannst Gott überhaupt nicht enttäuschen. enttäuschen. Wisst ihr warum? Um Gott enttäuschen zu können, müsste er sich ja vorher in dir getäuscht haben. Er kennt aber dein Herz. Wenn du sündigst, ist Gott nie enttäuscht. Es tut ihm leid, es tut ihm weh. Aber enttäuschen kannst du ihn gar nicht. Und das war der zweite Fehler von Adam und Eva. Da rief Gott, als er abends in den Garten kam, das wird ja ganz so erzählt, wie es im Orient üblich ist, nicht? Der Tag ist drückend heiß und dann kommt man abends auf dem Kiesweg, um im Garten bei den Springbrunnen und am Wasser und bei den Früchten im Schatten der Bäume sich miteinander auszutauschen und Gemeinschaft zu haben, so wird es hier angedeutet. Und Gott kommt und Adam und Eva sind weg. Und als sie ihn hören, machen sie was? Sie könnten ja erschrecken, aufwachen und zu ihm laufen. Das wäre Chance 2 gewesen. Was machen sie aber? Vorher waren sie nackt. Und habt ihr es je mit Bewusstsein gelesen? Sie waren nackt und schämten sich nicht. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Das heißt, vor dem Sündenfall waren Adam und Eva ganz wie sie waren. Und es gab keine Zertrennung, keine Verlogenheit, keine Verborgenheit, nichts Trennendes zwischen Gott und ihnen. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Ich schäme mich als Mensch, wenn ich bei etwas ertappt bin, was meinem Selbstbild und der Erwartung anderer nicht entspricht. Wenn eine Divergenz, ein Widerspruch auftaucht zwischen Selbstbild und Verhalten, Situation, in der ich ertappt werde. Und sie waren nackt und schämten sich nicht. Wisst ihr, was Heiligung bedeutet? Nackt werden vor Gott. Was machten sie? Er hat es gleich angedeutet. Sie hörten die Stimme Gottes und sie erschraken und sie versteckten sich vor Gott, weil ihnen bewusst wurde, dass sie nackt waren, dass sie ohne das Du ein Ich waren und als Ich eben nicht komplett waren, denn das Ich ist ja gar nicht als Ich geschaffen, sondern als Wir, zum Wir geschaffen. Und sie machten sich Feigenblätter und versteckten sich vor Gott. Habt ihr euch je Gedanken gemacht, warum die ausgerechnet Feigenblätter genommen haben? Ja, weil nur die Feigen sich vor Gott verstecken, nicht? Das war ein Witz. Sie haben sich Feigenblätter genommen und haben sich verborgen. Und dann sind sie geflohen und sie haben, wie bei einer Bundeswehrübung, mit Grünzeug im Geweih, haben sie sich hinter die Büsche geschmissen und in die Dünen geschmissen. Was für ein Bild vor dem lebendigen Gott. Und bevor du dich jetzt kicherlich lachst, denk an deinen Alltag, das ist unser Alltag. Wir verstecken uns ständig vor Gott. Wir haben Aggressionen und versuchen sie zu unterdrücken. Wir haben Schuldgefühle und versuchen sie zu deckeln. Wir haben eine Wut auf den anderen, Christen dürfen keine Wut haben. Und anstatt einen richtig rassischen Rachepsalm zu beten und zu sagen, Herr, jetzt geht es mir schon viel besser, verstecken wir uns in falscher Frömmigkeit. Und dann gärt es in uns und arbeitet es in uns, denn es ist wie bei einem Grießtopf, wenn du den auf zu hoher Flamme hast und hast zu viel Grieß drin und zu viel Milch, dann hilft es nicht, den Deckel runterzudrücken, wie wir es deine Kinder versucht haben. Dann kocht das Ding erst recht über und an und alles verschmiert und stinkt und dann wird es immer schlimmer. Du musst den Grießtopf vom Herd ziehen. Es hat keinen Sinn, zu verdrängen und zu verstecken. Wären sie zu Gott gekommen, ich weiß nicht, ich will ja jetzt nicht spekulieren, nicht? Das wäre das gewesen. Wenn Gott dich ruft, Adam, Eva, wo bist du? Ist noch wichtiger als die Frage, wo du gerade bist. Die Frage, wo du auf Gottes Ruf hin hinläufst. Zu ihm oder von ihm weg. Zu ihm oder von ihm weg. Grundsätzlich lauf mit allem Blödsinn zu ihm hin. Ihr erinnert euch doch auch, seid ehrlich, ihr wart doch auch nicht anders als ich, dass wir als kleine Kinder immer wieder, ich weiß noch, haben wir Verstecken gespielt irgendwo auf der Bühne bei einem Freund. Und dann hatte der Vater die Farbkübel oben so schön auf die Balken gestellt, damit keiner drankommt. Und wir kletterten oben rum und zack, bumm, einmal weiß, einmal rot, einmal schwarz, breiteten sich unten auf dem Holz aus. Ja, du liebe Güte, was machen wir? Haben wir versucht, es schnell zu machen, bevor der Vater kam und haben es zusammengekehrt. Und dann hat es aber nicht geklappt im Zusammenkehren. Haben gesagt, dann streichen wir einfach alles, dann sieht das nicht. Und dann wurde das Elend immer größer. So war das auch mit dem Kakaoflecken auf deinem Sonntagskleidchen, nicht? Dann hast du auch gesagt, oh, bevor es die Mutter sieht, machst du mit der Pfütze mal schnell sauber. Und dann war am Schluss das ganze Kleid eingetreckt, anstatt gleich mit dem Malheur zu ihm zu kommen und die Sünde ihm zu bringen. Und dann trennt sich schon wieder nicht. Das ist ja der Hammer. Eine vergebene Sünde verbindet ja schon wieder. Nicht eine vergebene Sünde ist ja das, was mich schon wieder zu Gott hinbringt. Nicht, dass du stolperst, ist das Schlimmste. Nicht, dass du fällst, ist das Schlimmste. Sondern, dass du liegen bleibst und nicht zu ihm kommst. Also Sünde im eigenen Leben entdecken, das ist befreiend. Was sind deine Feigenblätter? Was sind deine Feigenblätter? Das ist eine Übung für mehr als einen Tag. Wo habe ich Feigenblätter in meinem Leben? Das heißt also Ersatzleistungen, Ersatzbefriedigungen, die eigentlich nur nach dem Du schreien, nach dem Vollwertigsein in Gott. Und weil ich nicht ganz in ihm geborgen bin, versuche ich zu kompensieren und ich merke gar nicht, dass Salzwasser trinken keinen Durstigen befriedigen kann. Ich werde immer unzufriedener. Und das ist auch der Grund, warum Leute, die kompensieren, in einer Schraube drin sind. Nicht? Du kannst ein bisschen Rauschmittel nehmen, dann steigerst du das und dann steigerst du das und du steigerst das, bis du tot umfällst. Deshalb, weil du am Schluss ja nicht zufriedener bist, sondern immer durstiger. Nicht? Wie viel Salzwasser muss ein Durstiger trinken, um zufrieden zu sein? Ja, er kann platzen, nicht wie ein Ballon, und ist immer noch nicht zufrieden. Und so ist die Verzweiflung der Sünde. Jetzt sagst du natürlich, ja, da muss doch nur einer einmal so eine Vorlesung, so einen Vortrag hören. Und dann geht er raus und sagt, ich sündige doch nicht mehr, ich lasse es einfach. Ja, wenn das so einfach wäre. Sünde ist Schaden. Sünde ist Schicksal. Das heißt, Sünde ist nicht nur der Stein, den du wirfst, sondern Sünde ist wie bei einer Bergwanderung ein Stein, den du schuldhaft auslöst. Und der löst andere Steine aus und der löst eine Lawine aus oder eben wie im Winter beim Schnee. Nicht? Du kullerst nur unschuldig einen kleinen Schneeball und sagst, na, wird schon nicht so schlimm sein, ich kann ihn ja zurückholen. Aber sie entwickelt eine Eigendynamik. Und insofern ist der Sünder immer mehr in seiner Sünde verstrickt. Sünde ist Trennung von Gott. Sie äußert sich als Schuld in der Beziehung, als Schaden und als Schicksal. Und in Römer 6 werden wir gerade hinsichtlich der Befreiung von der Sünde noch ausführlich handeln, sodass wir es hier auf sich beruhen lassen können. Aber dieser Zusammenhang sollte euch schon deutlich sein. In Römer 1, 19 folgende nun ist das Spannende, dass Paulus im dreimaligen Anlauf deutlich macht, was ist die Ursünde, was ist die Grundsünde? Nun, die Ursünde, die Grundsünde ist, dass sie Gott entehrt haben, dass sie Gott mit den Göttern vertauscht haben, dass sie Gott verworfen haben. 22 bis 24, 25 bis 27 und 28 bis 32. Ich habe es euch aufgeschrieben unter 2b, also zu 1, 22 bis 32. Sie haben Gott entehrt, sie haben ihn vertauscht mit den Göttern und sie haben ihn verworfen. Und jetzt ist das Spannende, die moralische Seite der Sünde ist nur die Folge der Trennung von Gott. Deshalb heißt es jeweils, hat Gott ihnen ihren Willen gelassen. Gottes Gericht ist, dass er dem Mensch seinen Willen lässt. Gott hat sie dahingegeben in das, was sie taten. Und wir haben hier, wir nennen das in der Theologie die adäquate Vergeltung, die entsprechende Vergeltung, wie wir sie in der Schrift Weisheit 11, Vers 16 ausformuliert haben. Der Mensch erleidet als Strafe genau die Sünde, die er selber getan hat. Das heißt also, zwischen unserer Trennung von Gott und dem, was wir bei Gott falsch machen und dem, was wir zwischen Menschen an uns selbst falsch machen, besteht ein Zusammenhang. Also jemand, der in seiner Sexualität nicht mehr Herr seiner eigenen Sexualität ist, sondern sich beherrschen lässt davon und immer verzweifelter und einsamer wird, der ist verzweifelt und einsam, weil er an sich selbst die Befriedigung sucht und für sich selber, die er eigentlich nur in Gott haben könnte. Und die Lösung ist, wenn Gott mir selbst zu meiner eigentlichen Liebe und zu meiner eigenen Identität wird, dann muss ich in der Sexualität auch nicht mehr kompensieren und versagen, dann kann sie wieder das Geschenk Gottes werden, das sie eigentlich in der Schöpfung sein sollte. Dasselbe bei Essen und Trinken und all den anderen Dingen. Das heißt also, es heißt, Paulus entfaltet hier, sie haben Gott entehrt und die Folge war, Gott gab sie in ihre eigene Entehrung. Moralische Sünde ist Folge der Trennung von Gott. Wenn das aber stimmt, dass die Vertauschung Gottes mit den Göttern dann auch die Vertauschung im sexuellen Verkehr ist, die Vertauschung von Befriedigung und Aufgaben, dass wir also da verwarfen Und drittens, dass das Verwerfen Gottes bedeutet, ich werde in einen verworfenen Sinn hingegeben. Das heißt, mein ganzes Leben ist dann hingegeben, verworfen und kaputt. Dann ist es sowohl richtig zu sagen, in der Evangelisation und Seelsorge sollte ich nicht moralisch predigen und den Menschen nur vorhalten, was sie für schlechte Menschen sind. Denn wenn ich einem Kompensierenden sage, du kompensierst, dann kompensiert er noch mehr. Wenn ich einem Süchtigen sage, reiß dich zusammen, wenn ich einem Alkoholiker sage, reiß dich zusammen, trink weniger, nicht, hast du überhaupt keine Selbstachtung mehr, dann muss der anschließend saufen wieder, weil er verzweifelt ist über seine Situation und trinkt aus Verzweiflung. Nicht? Und so ist es bei allen Dingen. Bei den Suchtkrankheiten haben wir es besonders evident, aber es ist bei den Workaholics überhaupt nicht anders. Nicht? Wenn bei uns einer in der Karriere weiterkommt, ich habe das schon oft gedacht, na, der war Assistent und der ist deshalb so unzufrieden, weil er noch keinen Professor hat. Ja gut, dann ist er Professor geworden, da war er noch unzufriedener. Da wollte er Dekan werden, dann ist er Dekan geworden, da war er ganz unerträglich. Das heißt also, je länger du hochsteigst und je mehr du Bestätigung bekommst, desto mehr merkst du, dass du von Gott wegkommst, anstatt zu ihm hinzukommen. Und du kriegst nicht, was du ursprünglich willst. Alles nur Kompensation. Aber jetzt der Punkt, und da denke ich an meine ersten Jungsche Andachten. Wenn es stimmt, dass die moralischen Verfehlungen von Menschen nur die Symptome sind ihres Problems, macht es dann Sinn, Menschen bekehren zu wollen, indem ich die Symptome bekämpfe? Wenn ich einen unfruchtbaren Baum habe, macht es Sinn, mich dahinzustellen und den zusammenzuschimpfen und zu sagen, jetzt trag doch endlich mal wieder Früchte. Wird der denn mehr Früchte tragen? Dann verkümmert der vollends unter meinem Schall, nicht? Und trocknet aus mit meiner warmen Stimme, nicht? Dann hat er ja gar keine Chance. Das heißt, Evangelisation durch moralische Verbesserung ist absurd. Ich denke an meine ersten Jungsche Andachten, da war das immer so. Was ist ein Christ? Also ein Christ ist jemand, der nicht abschreibt. Würde ich auch sagen, Christen sollten nicht so oft abschreiben in der Schule. Aber dadurch, dass ich nicht abschreibe oder trotzdem abschreibe im schlechten Gewissen, bin ich ja noch kein Christ. Ich kann nicht einen Baum zu einem fruchttragenden Baum machen, indem ich ihm einfach nur Früchte abverlange, die nicht von innen kommen. Und ich habe auch noch keinen Christen gemacht, wenn ich wie beim Weihnachtsbaum ihm lauter Früchte anhänge, die nicht von ihm kommen. Und das ist die Verzweiflung der Heiligung bei den meisten Christen. Die sind wie Weihnachtsbäume. Die hängen Früchte an sich, die sie selber nicht tragen und wissen nicht, wo sie sie herkriegen sollen. Und das Ganze ist eine einzige Show und ein einziger Kampf. Nein, andersrum. Wenn einer sündigt, dann hat er noch zu wenig von Gott erkannt. Also muss ich sehen, dass er Gott erkennt. Ja, noch mehr. Wie kommt einer zur Sündenerkenntnis? Da gab es durchaus in der Erweckungsbewegung die Tradition, dass man sagte, also 7 Tage Evangelisation, mindestens 5 Tage musst du Gericht predigen. Und wenn am 6. Tage alle auf ihren Knien liegen, das tun die dann sowieso aus Sündenerkenntnis oder Verzweiflung, wenn am 6. Tag alle auf den Knien liegen, dann am 7. Tag erst Jesus Christus predigen. Ist das richtig? Ist falsch rum. Ich sage nicht, dass wir nicht Gericht predigen müssen. Ich sage nicht, dass wir nicht Sünde beim Namen nennen. Wir reden den ganzen Morgen von der Sünde, nicht? Aber ihr seht alle so befreit aus. Nicht? Wir müssen über Sünde reden, wir müssen über Gericht reden. Die Konsequenz falschen Verhaltens und Schuld. Nur der Punkt ist, wir müssen es von der Lösung her tun. Jetzt sind wir aber schon weiter mit unseren tollen Gedanken als Paulus in seiner Argumentation, denn er will ja seine Juden einfangen, seine Geschwister nach dem Fleisch. Ich habe schon gesagt, er war ein Schlitzohr. 1,18 die Grundthese. Und er schimpft über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Was machen seine jüdischen Gesprächspartner? Die sind begeistert. Die stoßen sich so an mit dem Ellbogen, wie man das dann macht, wenn eine Predigt gut ist, so, pff, nicht? Das ist die erste gute Predigt, die wir von dem Kerl hören, seit er Pharisäer war, nicht? Absolut spitze. Der lässt den Rauch rein, da kommt der Zorn Gottes runter, da wird der Schwefel ausgeschüttet. Das gefällt mir richtig. Der Mann hat Vollmacht. Und sie sind ganz begeistert. Und sie sind ganz begeistert, dass Paulus endlich den Heiden mal sagt, wo es lang geht. Und dann kommt 2 Vers 1. Deshalb bist du unentschuldbar, o Mensch, der du andere richtest und tust dasselbe, was du bei anderen richtest. Der ist ein Gauner. Dem Paulus ging es überhaupt nicht um die Schuld der Heiden. Die ist ja geschenkt. Unter Juden ist Heide und Sünder ein Synonym. Das bedeutet ja das Gleiche. Paulus kommt nur auf die Sünde der Menschen zu sprechen und seine Gegner meinen, er redet von den Heiden, um Zustimmung zu bekommen. Die Ohren sind groß, die Augen sind weit und alle sind hellauf begeistert. Und jetzt schwenkt er um. Das hat er deshalb so schön machen können, weil er Vorbilder bei den Propheten hatte. Der arme Prophet Nathan hat von Gott die Aufgabe, zum König zu gehen. Das war an sich schon nicht ganz ungefährlich. Und den König seines Ehebruchs und des Mordes zu überführen. Ich freue mich ja, meine Aufgabe, Evangelium verkündigen zu dürfen. Um den Job habe ich den Nathan nicht beneidet. Nicht? David in der Mitte seines Hofstaats. Schwerter, Schilde, Lanzen, Fallbeile. Und einige haben die ganze Zeit schon so mit dem Ball gespielt. Nicht mit dem Ball gespielt, mit dem Ball sage ich schon. Mit dem Ball gespielt, weil sie nur darauf warten, wann sagt der König mal wieder Schlag zu. Nicht? So. Und Nathan kommt da rein und David, ich hätte dir etwas zu sagen. Nicht? Ich bin von Gott gesandt. Und David sagt, wunderbar. Ich erzähle dir eine Geschichte. Dann sagt David, ganz fantastisch, ich schlafe die letzte Nacht so schlecht, ich weiß auch nicht was, erzähl mir Geschichten, das lenkt mich ab. Und dann sagt er, da war ein reicher Mann, der hatte 1000 Schafe. Und ein armer Mann, der hatte nur ein Schäfchen. Das hielt er auf dem Schoß und er ließ es von seinem Becherchen trinken und von seinem Gäbelchen essen. Und wir sind jetzt nicht in einem Märchen, sondern das steht tatsächlich da, lest es nach, in 2. Samuel 12. Nicht? Also wer isst von meinem Gäbelchen und trinkt von meinem Becherchen? Tatsächlich. Und dann kommt dieser brutale Mann, der 1000 Schafe hat, als er Besuch hat, und nimmt dem einen Mann sein Schäfchen weg, obwohl er doch nur eins hat, und er hält es wie seine Tochter, so heißt es wörtlich. Und der hat noch nicht richtig zu Ende erzählt. Da springt der David auf und brüllt, es ist ein Mann des Todes. Es ist ein Mann des Todes. Er muss des Todes sterben. Normalerweise würde man sagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also nach jüdischem Recht hätte ihm das Lamm ersetzen müssen und was weiß ich, 2-mal oder 4-mal es zusätzlich ihm ersetzen müssen. Er hätte schon eine kleine Herde gehabt von Töchtern und Söhnen, die er entsprechend auf den Schoß nehmen kann. Das wäre eigentlich nach dem Gesetz des Mose. Warum, sagt er, der muss des Todes sterben? Nun, das nennt man Übertragung. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und ein anderer tut das, was mich an meine Schuld erinnert, dann lasse ich meine ganze Wut und mein schlechtes Gewissen an dem raus und hoffe, dadurch den Druck zu verlieren. Nicht, das nennt man Übertragung. Klassischer Fall von Übertragung. Ich kämpfe am anderen. Jesus hat so schön gesagt, was ziehst du dem anderen, denn den Splitter aus dem Auge und hast selbst einen Balken in deinem eigenen Auge. Also Jesus konnte richtig ironisch sein, nicht? Das ist hammermäßig. Du hast einen Balken im Auge und ziehst den Dorn raus. Das Holz des Splitters im Auge des anderen ist meistens das gleiche Holz wie das des Balkens in meinem eigenen. Deshalb erkenne ich ihn so gut. Der David hat das Prinzip erkannt, da nimmt einer einem anderen was weg, obwohl er selbst so reich ist, dem Armen das bisschen, was er hatte. Und wisst ihr, wie die ganze Predigt von Nathan war? Im Deutschen brauchen wir mehr Worte, deshalb sage ich es auf Hebräisch. Ata ha'ish, 2 Worte. Der Mann, du. Du bist der Mann. Nathan musste nichts anderes machen, als die Übertragung zu identifizieren, und dem David zu sagen, alles das, was du an anderen auszusetzen hast, alles das, was jetzt bei dir an schlechtem Wissen anspringt, ist nichts anderes als deine eigene Schuld. Das heißt, er lädt David ein, in einer Geschichte einen Fall zu beurteilen und das schlägt auf ihn zurück. Zweites Beispiel Amos, Amos 1 und 2. Amos war sehr ungeliebt in Israel, weil er immer Gericht gepredigt hat. Der hat keine andere Platte gehabt, immer Gericht, denn es gab so viel zu richten. Und einmal tritt er auf und predigt dort in Samaria und schimpft über alle Fremdvölker. Aus 3 und aus 4 Gründen seid ihr unentschuldbar. Und immer mehr Israeliten kamen und sagten, ach, der ist aber heute gut drauf, nicht, der gibt's den, aber der haut ja richtig mit der Britsche einmal über die Stadtmauer, nicht, und die haben schon gejohlt vor Begeisterung, nicht. Und dann kam noch Damaskus dran, ja, gib's ihnen nicht und haut drauf, nicht. Und plötzlich wendet sich der Amos zu ihnen und deshalb bist du unentschuldbar, Israel. Und deshalb bist du unentschuldbar, Juda. In beiden Fällen und bei Paulus in Römer 2 also, im Richten des anderen werde ich selber ertappt. Und Paulus sagt, deshalb bist du unentschuldbar. Und es gibt Theologen, die sagen, 2:1 kann nicht ursprünglich sein. Der wechselt ja plötzlich in die zweite Person Singular. Natürlich ist 2:1. Das ist ja der ganze Gag. Nicht? Die Gegner dachten, Paulus spricht von den Heiden. Aber Paulus hat von 1,18 an von niemand anderem gesprochen, als von allen Menschen, Juden wie Heiden. Das heißt, wir alle sind unentschuldbar. Und dann geht er in Schritten, indem er es nämlich deutlich macht, wir sind uns doch einig, dass Gottes Zorn vom Himmel her offenbar werden wird. Wir sind uns doch einig, dass Gott ohne Ansehen der Person nach den Werken richten wird. Wir sind uns doch einig, dass der Besitz des Gesetzes an sich noch keinen Vorteil bringt. Ja, wenn ich einen Juden habe, der das Gesetz hat, und ich habe einen Heiden, der das Gesetz nicht hat, und der Jude hat das Gesetz und tut es aber nicht, und der Heide hat kein Gesetz, aber tut es. Jetzt sag mir doch mal, lieber Jude, was ist denn Gott wohlgefälliger? Einer, der das Gesetz hat und mordet und bricht die Ehe? Oder einer, der die Gesetze von Mose nicht hat und bricht trotzdem die Ehe nicht und mordet nicht? Und so fängt Paulus in 1 bis 3, das ist der ganze Sinn und die Grundlegung hier, die er hat, seine jüdischen Gegner und erweist ihre Schuld. Und wir haben einen dreimaligen Schulderweis in 3,9, wenn ihr das mit mir aufschlagt. Was sagen wir denn nun, resümiert Paulus? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Und dann bringt er im Anschluss lauter Belege aus den Psalmen und den Propheten, die es von der Schrift her noch einmal bestätigen, dass alle Menschen unter der Sünde sind. Unter der Sünde sein bedeutet unter der Macht der Sünde sein, unter der Schicksalsmacht der Sünde sein. Das heißt, dass Paulus hier also alle Menschen als von Gott getrennt und von sich aus unfähig, das Gerechte zu tun sind. Dann hat er die Schriftbelege und in 19 resümiert er dann wiederum, 3,19. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, was die Schrift sagt, das Gesetz also im Sinne von die Schrift, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde, bei Luther ursprünglich das Maul gestopft würde, und alle Welt vor Gott schuldig sei, das heißt als schuldig erwiesen sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt eben keine Gerechtigkeit. Durch das Gesetz kommt nur der Erweis, die Erkenntnis der Sünde. Paulus behauptet also, es gibt keinen Menschen, Juden oder Heiden, der von sich aus Gott gegenüber gerecht ist. Zunächst einmal klingt das sehr absolut und man fragt sich, aber Paulus kennt doch gar nicht alle seine jüdischen Gegner. Und es ist in der Tat so, dass er nicht in der Philosophie, in dem Theologisieren über die Sünde zu diesem Ergebnis kam, sondern andersrum. Wenn wir fragen, wann hat er die Wende erfahren, dass das Gesetz kein Leben bringt? Wann wurde ihm der Gewinn plötzlich als Schaden evident? Dann war das in Damaskus. Das heißt, in Wahrheit kommt also die Sündenerkenntnis nicht etwa durchs Gesetz, nicht durch die Gerichtspredigt, sondern Sündenerkenntnis kommt durch Christuserkenntnis. So wie bei Paulus er Christus erkannte und dann sich selbst als Sünder, so werde ich mir selbst meiner Situation nur bewusst, wenn ich Christus erkenne. Das heißt, erst muss ich Gott sehen. Denkt ihr an Jesaja? Nicht, auf den nahm er ja Bezug bei seiner Apostelberufung. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Und wer Gott sieht, wie er ist in seiner vollkommenen Liebe, der merkt erst, was Sünde wirklich ist und was nur Lächerlichkeiten sind und was Gott gar nicht stört und was nur mich in meiner Eitelkeit betrifft. Das heißt, Christuserkenntnis bewirkt Sündenerkenntnis. Wenn es hier jetzt heißt, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, heißt das dann nicht, dass ich subjektiv beim Lesen der Sinai-Tora es erkennen kann? Nun, wir müssen den ganzen Paulus im Blick haben, um zu verstehen, was er hier mit Erkenntnis der Sünde meint. In 2. Korinther 3 schildert er im Gegenüber zu Mose, der vom Berg herunterkam und hatte Gott gesehen und legte eine Decke vor sein Gesicht, weil die Juden es nicht ertragen konnten, legt er den Dienst Christi, den Dienst des Evangeliums als Gegensatz an und sagt, und wir haben den Dienst, dass wir mit offener Decke, also mit klarem Angesicht, die Herrlichkeit Christi reflektieren. Und da sagt er es ganz klar, Israel liest die Tora, das Gesetz, aber sie können es nicht erkennen. Sie haben eine Decke vor den Augen. Das heißt also, wie in der Schöpfung es gilt, der Schöpfer steckt in der Schöpfung drin. Gottes unsichtbares Wesen ist in der Schöpfung greifbar. Das Problem ist nur, wenn der Mensch blind ist, sieht er es nicht. So gilt es auch fürs Gesetz. Im Gesetz ist alles enthalten. Und da Gesetz auch zugleich die ganze Bibel bedeuten kann und Paulus ja auch die Propheten und die Psalmen mitzitiert, kann ich sagen, das alles steht ja schon geschrieben. Und das ist bei Paulus in Damaskus geschehen. Er hat Christus gesehen und damit Gott erkannt. Da hat er mit Erschrecken sich selber erkannt. Und er hat erkannt, dass er versöhnt wird durch Christus und seine Liebe. Und dann schaut er in die Schrift hinein. Und vieles hat er auswendig gekannt als ein Pharisäer, der als Schriftgelehrter ausgebildet war. Und plötzlich wurde die Schrift für ihn völlig neu. Er hat die Dinge so gesehen, wie er sie vorher nicht sehen konnte. Und es wird uns ein paar Mal die Woche begegnen, dass er auf die Schrift Bezug nimmt. Denn erst von Christus her wird das Alte Testament eindeutig. Also nimm das Gesetz und lass Christus weg und du verstehst gar nichts. Schau auf die Sünde und lass Christus weg und du kannst sie nicht erkennen, weil du blind bist. Und wenn Christus mir die Augen öffnet, kann ich in der Retrospektive mich selbst, mein Leben, die ganze Heilsgeschichte von Christus her sehen. 3,23 zum Abschluss. Da greift er es noch einmal auf und das wird die Verhakung mit heute Abend sein. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln. Jetzt steht bei Luther des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das ist der griechische Begriff, ihr habt andere Übersetzungen, da steht drin, sie entbehren der Herrlichkeit Gottes. Das ist die wahrscheinlichere Übersetzung, denn das war das, was Adam und Eva ursprünglich haben sollten. Sie sollten an Gottes Herrlichkeit partizipieren, teilhaben und sie haben aber Gottes Herrlichkeit weder angeschaut noch wiedergespiegelt, sondern sie entbehrten der Herrlichkeit Gottes. Sie haben den Glanz verloren, die Ebenbildlichkeit als Auftrag ist dem Sünder erhalten, aber als Wirklichkeit, dass wir wirklich widerspiegeln, ist es nicht mehr der Fall. Wir alle, jeder Mensch ohne Christus, ist nicht im Wir, sondern im Ich. Und zum Abschluss, das ist zwangsläufig so. Da muss ich gar nicht erst moralisch nachgucken. Jeder, der gottlos ist, ist ein Sünder. Warum? Nun, weil gottlos zu sein, ja Sünde sein bedeutet. Und insofern sagen wir den Menschen gar nichts Trauriges, wenn wir ihnen sagen, dass sie getrennt sind von Gott, dass sie gottlos sind. Das ist ja das, was sie selber auch stolz behaupten und was sie selber tun. Und wenn der Mensch nur dann identisch ist, wenn er im Wir mit Gott ist, dann ist ganz klar, dass jeder Mensch, der nicht im Wir mit Gott ist, per Definition ein Sünder ist. Also ganz wichtig, dass wir fortan, wenn wir über Sünde reden, die Rede von der Sünde verwesentlichen, wegkommen von diesem Moralisieren und hinkommen zu dem Grundproblem. Das, was den Menschen fehlt, ist die Gottesgemeinschaft. Und das zeigt sich in all den schlechten Taten, die sie haben mögen und Gedanken. Und wenn Sie die Gottesgemeinschaft haben, kriegen Sie da auch die Kraft, all das, was unser Leben einschränkt, wegzulassen und anders zu machen. Das war sehr viel auf den Morgen. Heute Abend geht es um Vergebung, um Versöhnung und Sühne. Und ihr werdet merken, wie ein roter Faden. Wir kommen noch einmal zum Gottesbild, nämlich der Frage, warum musste eigentlich Christus sterben? Was bedeutet eigentlich Sühne? Kann uns Gott erst lieben, wenn Christus für uns stirbt? Lauter spannende Fragen, die aber erst dann zu beantworten sind, wenn ihr euch gut erholt habt. Erholt euch gut.